SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Tilman Lahme. Er ist einer der Experten, wenn es um Thomas Mann und seine Familie geht. In seiner Biografie Thomas Mann, ein Leben, beschäftigt sich der Literaturhistoriker intensiv mit dem großen Schriftsteller und Nobelpreisträger und Schöpfer der Buddenbrooks und der Zauberberg. Uns nimmt er heute mit in die Welt von Thomas Mann und erzählt uns mehr über sein wahres Leben hinter seinen vielen Romanen, Erzählungen und Figuren. Und darüber freue ich mich sehr. Hallo Herr Lahme, schön, dass Sie mein Gast sind.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Ja, es gibt ja schon viele Bücher und auch Biografien über Thomas Mann. Was hat Sie daran gereizt, zu seinem 150. Geburtstag am 6. Juni diesen Jahres 2025 sich nochmal so intensiv mit dem großen Schriftsteller zu beschäftigen?
Ja, das ist mir ehrlich gesagt auch aufgefallen. Es gibt schon mindestens 37 Thomas Mann Biografien und da ist dann immer die Frage, warum soll man jetzt noch die 38. schreiben? Ich beschäftige mich schon so lange mit dieser Familie. Das ist so ein irre interessanter und riesiger Kosmos oder fast ein Labyrinth, aus dem man kaum noch rauskommt, und habe also über die Familie geschrieben, habe über Golo Mann geschrieben, und was mir aufgefallen ist im Laufe der Zeit ist doch, die erzählen uns immer ihre eigene Geschichte. Und wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, merkt man, die Hälfte davon stimmt nicht. Und wenn man dann noch die Forschung dazu legt und merkt, was da auch für Legenden und Dinge unterwegs sind, die geradezu in Richtung sich einen Thomas Mann zurechtlegen, den es so nicht gab, das hat einfach meine Neugier geweckt. Und dann habe ich mir gedacht, das muss ich mir genauer angucken, da war mehr, das will ich wissen.
Ja, und über dieses Mehr, was Sie herausgefunden haben über Thomas Mann, unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver. Das wird auf alle Fälle spannend. Aber wie überrascht waren Sie, dass Ihre Biografie, die ja wirklich auch dick ist, mit über 500 Seiten, direkt auf der Bestsellerliste gelandet ist und dann auch noch auf Platz 1?
Ja, das freut einen Autor und das freut auch den Verlag natürlich sehr. Damit hat ehrlich gesagt auch wirklich niemand gerechnet. Ja, also man muss sich auch mal gucken, was so um einen rum auf diesen Bestsellerlisten so ist. Also das ist doch harte Konkurrenz, die aus einem ganz anderen Bereich kommt. Und sagen wir mal, mit Thomas Mann lesen die Leute nicht alle, die da so sonst um einen rum gruppiert sind. Also es war eine große Überraschung und natürlich auch sehr erfreulich. Wir haben uns wirklich riesig gefreut darüber, dass es so gute Resonanz findet.
Das glaube ich. Aber wie erklären Sie sich, dass auch heute, 150 Jahre nach seiner Geburt, das Interesse an Thomas Mann offenbar noch so groß ist?
Also ich glaube, da spielen mehrere Dinge eine Rolle. Das Wichtigste mal gleich zuerst, es ist einfach ein fantastischer Autor. Es ist einer der größten Autoren, die je in deutscher Sprache geschrieben haben. Und das hält sich einfach unglaublich. Man fragt sich natürlich vor so einem Jubiläum immer, wie wird das wohl? Wir haben auch andere große Jubiläen, Rilke, Hoffmannsthal und so. Man weiß ehrlich gesagt nie so ganz genau vorher, ob man nicht sagt, ja gut, haben wir in der Schule gelesen, muss man jetzt nicht mehr machen oder so. Thomas Mann ist wirklich lebendig als Autor und frisch und da. Und dann kommt alles andere noch dazu. Seine unglaublich wichtige politische Rolle in dieser Zeit als Gegner Hitlers, dann seine riesige Familie, die auch noch so voller bunter Talente und auch mancher Abenteuer ist und so, dann seine eigene persönliche Lebens- und Liebesgeschichte, also Marcel Reich-Ranicki hat mal gesagt, das sind die Windsors der Deutschen, und irgendwie ist da ein bisschen was dran.
Absolut, ja, klingt auch manchmal, beim Lesen habe ich jetzt auch gedacht, wäre eigentlich Stoff für eine Netflix-Serie, ne? Da ist alles drin.
Absolut, also das ist wirklich hochgradig interessant und ein bisschen fühlt man sich selber ein wenig langweilig, wenn man sich dachte, was würde ich für ein Leben, aber mal ganz ehrlich, keiner von uns möchte Teil dieser Familie gewesen sein, also von ein bisschen Distanz das zu betrachten und zu sagen, unglaublich interessant ist schon wirklich die heilsame Art der Lebensführung. Aber interessant eben ist es schon, ja. Und die Manns, also mein Vorgängerbuch über die Familie, wird ja jetzt auch gerade als Serie verfilmt. Also jetzt haben die Leute das irgendwie auch entdeckt, dass das Filmstoff ist.
Ach Quatsch. Wann kann man die dann sehen?
Naja, das ist ja so, also da schreibt jetzt eine junge Autorin ein Drehbuch und so. Und dann, also man weiß nie, wann das kommt. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Ich bin ja auch sehr neugierig.
Und wo wird es zu sehen sein? Wissen Sie das schon?
Nein, wirklich, das ist so am Anfang. Es gibt eine Produktionsfirma und es gibt ein Drehbuch und die haben das auch schon öffentlich gemacht. Ja, und das ist Nico Hofmann, also Beta-Film. Ist wirklich ein sehr, sehr renommiertes Produktionsteam, das da am Werk ist. Aber man kann jetzt nicht sagen, es wird irgendwie ARD oder Netflix oder so. So weit sind die noch nicht.
Auf alle Fälle spannender Stoff, den es da zu sehen gibt. Ja, und über die Familie Mann unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver. War das Interesse und die Zuneigung zu Thomas Mann in Deutschland eigentlich schon immer so groß?
Ganz im Gegenteil. Also wir haben jetzt gerade den 150. Geburtstag groß gefeiert in Lübeck mit Bundespräsident fährt hin, Festakt und so, also richtig offiziell. Und man muss ja jetzt sagen, das Jubiläum ist ja jetzt gerade vorbei. Mhm. Ja, also das Jahr noch nicht, aber der Tag. Und wir können auch sagen, also er ist lebendig als Autor wie jemals. Also er ist wirklich gefeiert worden, gerade seine politische Rolle, da schwang so ein bisschen durch, was würde der zu Trump sagen und so weiter. Und es ist uns völlig klar, dass die Werke nach wie vor lesbar und fantastisch und großartig sind. Vor 50 Jahren haben wir seinen 100. Geburtstag gefeiert. Da war der ganze Aufwand ähnlich. Da war noch seine alte Witwe da und ist auch nach Lübeck gefahren. Da kam auch der Bundespräsident, war natürlich ein anderer, und man hat ihn gefeiert. Aber damals war die Stimmung im Land eher so, ach Thomas Mann, meine Güte, der kann aber jetzt mal in die Klassiker-Ecke weg und da vor sich hin verstauben. Die Leute wollten alle eher so Musil und Heinrich Mann und so. Also der galt als langweilig und 19. Jahrhundert und braucht man nicht mehr. Also das hat sich unfassbar gewandelt im Laufe der letzten 50 Jahre.
Was muss man heute noch über Thomas Mann wissen, Herr Lahme? Was war er für ein Mensch?
Das ist ziemlich kompliziert. Es ist fast die Frage, ob will man den eigentlich getroffen haben, möchte man gerne in einer schönen Saarbrücker Kneipe mit ihm sitzen und eine Weinschorle trinken oder so, könnte ich ehrlich gesagt gar nicht richtig beantworten, weil er ist natürlich hochinteressant, er hat aber auch so abseitige Züge, also wie er zum Beispiel mit seinem engsten Jugendfreund Otto Krauthoff umgeht, ja, das ist auch Teil meines Buches, das ist wirklich sehr unangenehm und
teilweise kalt und hart auch, ne?
Absolut, und eigentlich sollte man meinen, die waren sich so nah, die hatten auch dasselbe Schicksal miteinander geteilt, das hätte einen anderen Umgang eigentlich hervorrufen dürfen. Und so war es nicht. Also, und dann wieder versteht man ihn aber auch in seiner Situation, in seinem Leiden. Und also es ist nicht so, dass einem das so völlig unverständlich entgegenkommt. Und er hat dann auch wieder die anderen Seiten. Er kann sich auch sehr einsetzen. Er hat sich im Exil sehr für andere Exilanten, die weniger Glück hatten, als er eingesetzt und engagiert. Und da zeigt er wieder eben seine großherzige Seite. Also man kriegt ihn gar nicht so leicht zu fassen. Er hat Abgründe und er hat andere Seiten und das macht es ja vielleicht einfach auch so unglaublich faszinierend, sich mit ihm und seiner Familie zu beschäftigen.
Hätten Sie gern ja bei einem Gläschen Wein irgendwo in der Kneipe in Saarbrücken mit ihm zusammengesessen?
Also natürlich hätte ich das gerne mal, aber sagen wir mal, ich hätte ihn vielleicht nicht jede Woche treffen wollen. Also, ich hätte vor allem auch nicht zu dieser Familie gehören wollen.
Was hätten Sie ja gern mit ihm besprochen oder ihn auch gefragt?
Ja, das ist immer die Frage über, natürlich die zu persönlichen Dinge hätte man ja vermutlich nicht mit ihm reden können. Ja,
also, da war er dann doch zu sehr ein Denkmal dann, oder ja, der Nobelpreisträger. Ja,
und da hätte er uns auch nicht blicken lassen. Also was er in sein Tagebuch schreibt und was er irgendwie heimlich und für sich tut, ist ja etwas ganz anderes. Er wollte ja auch, und das ist ein entscheidender Punkt, er wollte zu seinen Lebzeiten mit all diesen Dingen ja nicht konfrontiert werden. Also so das Schrecklichste für ihn wäre wirklich sowas gewesen wie, heute würden wir sagen, ein Coming Out von fremder Seite, also ein fremdbestimmtes Coming Out. Davor hat er sich wirklich ein Leben lang gefürchtet, dass irgendwas in diese Richtung kommen kann. Und jede Anspielung, von denen es auch einige gab in seine Richtung, hat er mit sehr viel Kraft abgewehrt und mit sehr viel Ärger hat er die aufgenommen. Also dazu hätte man ihn überhaupt nie befragen können. Kann man ja auch absolut verstehen. Also hätte man vielleicht mit ihm über seinen Weg als Schriftsteller gesprochen, über politische Fragen, da wäre es schon wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen. Da haben wir ja diese große Wandlung vom Verteidiger der Weimarer Kaiserzeit hin zum Demokraten, wo er immer so getan hat, als wäre das eigentlich gar kein Wandel, aber der Wandel ist so groß, wenn man sich das überhaupt nur vorstellen kann. Also man hat viele Themen, aber ich glaube, es wäre gar nicht so einfach, ob man ihn wirklich, weil das alles so ein bisschen konfrontative Themen sind, also hätten wir doch lieber über Literatur geredet.
Sie haben seine Tagebücher angesprochen und auch ja seine unterdrückte Homosexualität für Ihre Biografie. Haben Sie eben genau diese Tagebücher studiert, auch die Briefe an seinen besten Freund Otto, die bisher noch nicht veröffentlicht waren, beziehungsweise ja auch Teile aus den Tagebüchern gefehlt haben, die man gestrichen hat bei der Veröffentlichung Mitte der 70er Jahre. Was haben Sie da Neues rausgefunden über Thomas Mann?
Ja, das ist sehr erstaunlich, weil wir uns ja vorstellen müssen, diese Tagebücher, diese Briefedition, also es gibt die Briefe an seinen Jugendfreund in einer Edition, die sind 1975 schon vorgelegt worden. Und wir haben ja gedacht, wir haben alles. Das ist der einzige Briefkontakt, den er hatte, bevor er berühmt wurde, den wir noch haben. Ja, also vor Buddenbrooks und allem anderen und natürlich weit vor dem Nobelpreis, bevor er verheiratet ist, der uns also den jungen Thomas Mann, den werdenden Autor zeigt. Und wir sind alle davon ausgegangen, okay, das ist es. Und plötzlich stirbt der Lektor im Fischer Verlag, der das betreut hat, alle Thomas Mann Projekte. Und in seinem Schreibtisch liegen 6 Briefe von Thomas Mann an seinen Freund Otto Krauthoff. Und man denkt, oh Gott, wo sind die? Die sind noch nie veröffentlicht worden. Was machen die hier? Warum werden die hier versteckt?
Ach Quatsch.
Und dann werden diese Briefe, das ist 2004 passiert, dann hat der Verlag die sofort an die Forscher weitergegeben, die in der großen kommentierten Ausgabe der Werke Thomas Manns für die Briefe zuständig sind. Also 2005 haben die diese Briefe in die Hand bekommen und heute, 20 Jahre später, sind die immer noch nicht gedruckt. Und sich fragt, was ist da los? Was haben die Leute für ein Problem damit? Es wird ja quasi jeder Einkaufszettel, den Thomas Mann, also wenn er je einkaufen gegangen wäre, ja, dann würde der uns in einer kritisch-historischen Edition mit Anmerkungen und so weiter vorliegen. Warum jetzt also diese Briefe nicht?
Warum? Warum hat man die nicht veröffentlicht bisher?
Ja, ich fürchte, die Antwort ist, dass man mit diesem Thomas Mann, der einem da begegnet, nicht an die Öffentlichkeit wollte. Das ist einer, den sich auch die biografisch orientierte Forschung, ist ja immer nur ein Teil der Thomas Mann-Forschung, nicht auseinandersetzen wollte. Diese Briefe zeigen uns seinen Freund Otto, seinen engsten Freund, dem eben genau dasselbe Schicksal, hätten sie jetzt gesagt, ereilte wie Thomas Mann. Sie haben als junge Männer entdeckt, dass sie sich in Männer verlieben. So, und dieser Freund Otto geht dann sogar in eine Konversionstherapie. Also sie versuchen das zu überwinden, ja, diese Krankheit. Alle erzählen ihnen, das sei eine Krankheit und die müssen sie loswerden. Und er geht also zu einem Arzt in Berlin und lässt sich da einer Konversionstherapie mit Hypnose und Elektroschocks und allem, was man sich da so fürchterliches vorstellen kann, behandeln und schreibt seinem Freund Thomas Mann davon. Und genau diese Briefe, in denen Thomas Mann auf diese Behandlung reagiert, sind die, die wir nicht lesen sollen.
Sie haben sich in Ihrer Biografie intensiv mit dieser unterdrückten Homosexualität von Thomas Mann beschäftigt und teilweise eben auch ja seine Tagebücher nochmal gelesen, geguckt, was für Sätze da Mitte der 70er Jahre rausgestrichen wurden. Was waren das für Sätze, die man da rausgestrichen hat?
Also beim Tagebuch ist es ganz eindeutig, alles immer, wenn man diese drei Punkte, diese verräterische eckige Klammer mit drei Punkten sieht, dann rennt Thomas Mann hinterher zu seiner Hausapotheke, nimmt sich Phanodorm, das ist das stärkste Beruhigungsmittel, das es damals überhaupt gab auf dem Markt, das auch später runtergenommen wird, weil das extrem suchtgefährdend ist, und wirft das ein und schreibt dann sowas wie, kam wieder zur Ruhe. Also, und sein Herausgeber behauptet im Vorwort, ja, das seien so ein paar private Dinge, die man da rausgeschrieben haben, das ging uns alle nichts an, sei auch überhaupt nicht interessant und zeige überhaupt keinen anderen Thomas Mann. Und da bin ich schon ein bisschen stutzig geworden, als ich das immer gesehen habe. In Wirklichkeit geht es, also das stimmt alles nicht, das zeigt uns in der Tat einen komplett anderen Thomas Mann, denn wir haben ja auch nach der Veröffentlichung der Tagebücher diesen Thomas Mann als Bild präsentiert bekommen. Ein prima Ehemann, toller Vater, 6 Kinder, ganz bunte Familie. Und naja gut, die Tagebücher zeigen uns diese andere Seite. Das nennt man dann seine homoerotischen Neigungen. Und die hat er dann aber in sein Werk sublimiert. Ja, das ist auch so ein Wort, das man da benutzt. Das kommt von Freud und heißt, dass man etwas in ein Kunstwerk erhöht und damit ist es dann auch weg. So ist die Vorstellung. Ja, und das wird uns so präsentiert. Und in Wirklichkeit, das hört sich ja ehrlich gesagt schon ein bisschen absurd an. Ja, so war es natürlich nicht, sondern Thomas Mann war ein früher Homosexueller, also früh im Sinne von einer, der im 19. Jahrhundert all dieser Ablehnung noch begegnete und hat damit ein Leben lang gehadert und gekämpft und hat gedacht, wie die Zeit mit ihm das dachte, man kann das irgendwie loswerden, indem man heiratet und sich anders orientiert und so weiter. Und hat dann aber in Wirklichkeit sein Leben lang dagegen oder damit gekämpft. Und natürlich auch vor allem sexuell. So, und das heißt, diese Tagebuchstellen, die wir da nicht lesen sollten, sind sein Kampf, ja, mit seiner eigenen sexuellen Identität. Also die zeigen uns, wie er mit sich, mit seinen Begierden kämpft, dass er eigentlich eben nicht seine Frau begehrt, sondern etwas anderes. Ja, einen jungen Mann, den er im Zug trifft und so weiter. Und zeigen die Schwierigkeit mit diesem Leben, das sich dann doch irgendwie für ihn als das Nicht-Richtige herausstellt.
Aber geht uns das überhaupt was an oder ist das nicht einfach seine Privatsache?
An sich geht uns das nichts an. Also so würde man jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, das Leben von Einstein, das Leben von Gerhard Hauptmann, großen Kollegen, in dieser Intensität und was seine sexuelle Orientierung betrifft, ja, würden wir sagen, geht uns nichts an. In diesem konkreten Fall bei Thomas Mann ist es aber so, dass das alles eine entscheidende Wirkung hat für ihn und vor allem auch, das fließt ja alles in sein Werk ein. Jedes seiner Werke, alle seine Romane, alle seine Erzählungen handeln für ihn von Grund auf erstmal von der Geschichte, dass da jemand nicht lieben darf. So, der Zauberberg oder natürlich berühmt Der Tod in Venedig, da geht das sogar schrecklich aus. Jemand verliebt sich in einen Jugendlichen, ein berühmter Schriftsteller, und es endet dann in der größten Katastrophe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Er wird eine lächerliche Figur und stirbt schaurig an der Cholera. Mhm. Also Thomas Mann macht es selber dauernd zum Thema. Es ist sein Thema. Und wenn wir das jetzt rausschneiden und sagen, ja, das geht uns ja nichts an. Ja gut, dann sehen wir aber auch einen großen Teil dessen nicht. Und was man noch dazu sagen muss, er selbst hat seine Tagebücher hinterlassen, hat extra genau ausgerechnet, wann wir sie lesen dürfen, hat gesagt 25 Jahre nach meinem Tod, dann hat er die 5 durchgestrichen, gesagt 20 reichen. Also er wollte unbedingt, dass wir, es kenne mich die Welt nach seinem Tod, ja, aber er wollte nicht, dass da irgendwer kommt und ihn irgendwie noch ein bisschen zensiert.
Was glauben Sie, warum er das wollte, dass man das irgendwann erfährt, ja, diesen Kampf, den er da gekämpft hat?
Er hat schon zu seinen Lebzeiten gemerkt, wie sehr er auf ein Denkmal gestellt wird und wie sehr das aber auch schädlich ist. Er hat ja einen großen Goethe-Roman geschrieben, Lotte in Weimar, und genau da verspottet er diesen Umgang mit einer großen Figur, der dann also 100 Jahre vor ihm schon unglaublich gefeiert wurde, aber dann auch der große, langweilige Mann war. Dieser Typ auf dem Podest, an dem man überhaupt nicht mehr rankommt als Mensch, sondern der einfach nur noch so eine Heiligenfigur ist. Und er hat ja gesehen, dass das mit ihm in gewisser Weise auch passiert und dass ihm das gar nicht gut tut und nicht gerecht wird. Er wollte, dass wir sehen und hat das sogar explizit formuliert. Er wollte, dass die Menschen merken, wie sehr hinter seinem schriftstellerischen Werk auch der Leidende, der Kämpfende und der mit all diesen Dingen konfrontierte Mensch zu sehen ist. Und das können wir natürlich nur sehen, wenn wir dann genau drauf gucken, wie sehr er das alles reflektieren musste.
Also lesen wir seine Bücher, Romane, Erzählungen anders mit diesem Wissen?
Das tun wir, ja, unbedingt. Wir können natürlich, also das ändert erst einmal die Biografie, es ändert auch den biografischen Punkt, wie er überhaupt an Werke kommt, was er damit verbindet. Wir können trotzdem noch den Zauberberg als politischen Roman und als Gesellschaftsroman lesen. Wir müssen uns nicht nur auf diese Liebesgeschichte konzentrieren, die ihm wiederum besonders wichtig war. Aber wir sehen ihn, glaube ich, vielschichtiger, wenn wir das nicht aussparen.
Wusste Thomas Manns Frau Katja, mit der er ja ein Leben lang verheiratet war und 6 gemeinsame Kinder hat, und aus seiner Familie von seiner Homosexualität?
Sie weiß sehr früh davon, sie merkt das, und es ist ja auch vorstellbar, es funktioniert ja auch sexuell trotz 6 Kindern nicht so richtig, wie er sich das vorstellt und wie er gehofft hat. Auch das geht aus diesen Tagebüchern hervor. Und sie führen dann offene Gespräche. Das ist übrigens erstaunlich, wie offen diese beiden damit umgehen. Also es hätte ja auch wirklich anders ausgehen können und in irgendwie Hass und einer Ehehölle enden. Das tut es nicht, ja. Also es muss ein schwerer Schock gewesen sein für seine Frau, rauszufinden, was mit ihrem Mann los ist. Er hat sie ja auch umworben. Und da wirkt das ja wie das große Liebesabenteuer mit vielen Liebesbriefen und so weiter. Das war dann also eine romantische Liebe, das hat sie dann irgendwann gemerkt, war das nicht. Und sie finden dann aber einen Weg, damit umzugehen. Und sie nimmt eine so wichtige Rolle in seinem Leben ein. Und er ist eigentlich gar nicht vorstellbar als Autor und auch als Mensch ohne diese starke Frau an seiner Seite. Das hat dann vielleicht so einen gewissen Ausgleich geschaffen, sodass sie dann also doch eine lange gemeinsame Zeit und diese große Familie miteinander gut hinbekommen haben.
Ein öffentliches Outing wäre in der Zeit nicht möglich gewesen.
Also ein freiwilliges nicht. Man hat andere Leute gehabt, die haben das gelebt, nicht drüber geredet oder das dann nur in so einem Andeutungsraum. Es war ja für Thomas Mann auch so. Wir denken ja auch heute, ja Gott, Tod in Venedig, es liegt doch alles klar vor uns. Ja, aber man muss immer sagen, das sind fiktive Geschichten, wo man immer sich als Autor ja auch sagen kann, ja komm, das ist ja nur eine Novelle. Ja, das bin ja nicht ich, das ist Gustav von Aschenbach, der hier als Figur geschildert wird. Und er selbst steht da als Ehemann mit 6 Kindern. Ja, das gibt auch einen gewissen Schutz, gerade auch im Öffentlichen. Denn es gab diese Anspielungen immer auf ihn. Thomas Mann, das Männchen und so, also wo seine Männlichkeit in Abrede gestellt wurde und so weiter. Also es gab schon Angriffe von dieser Seite und dagegen hat er sich also wirklich sehr geschickt gewehrt und auch versucht immer das zu tun, dass ihnen das nicht zu nahe kommt.
Wie war das jetzt für Sie? Gab es Kritik auch an Ihrer Biografie, als Sie sich jetzt stärker mit Manns unterdrückter Homosexualität auseinandergesetzt haben und Sie auch stärker ja in den Mittelpunkt Ihrer Biografie gerückt haben?
Ja, gelegentlich gab es da Kritik und das geht dann natürlich so in Richtung, das dürfen wir nicht, das ist Voyeurismus und also diese Linie gibt es und dann die Frage, ja, war das denn so wichtig? Muss man das denn jetzt so ins Zentrum stellen? Und naja, ich weiß nicht, wenn man jemandem sagt, das, was du liebst, darfst du nicht lieben, jetzt komm halt damit klar, dann möchte ich schon mal sehen, für wen das im Leben irgendwie nicht zentral wichtig ist. Also das finde ich schon ein bisschen komischer Ansatz. Wie gesagt, man kann Thomas Mann gerne anders lesen. Das bleibt ja auch nach wie vor. Das nehme ich auch keinem weg, ja, dass man seine Texte so und so liest. Aber sich seine Biografie jetzt nochmal vorzustellen in der bisherigen Form, dass man sagt, na ja, das ist doch, irgendwie war er ein bisschen bisexuell oder so. Ja, wie man sich so zurechtlegt. Ich denke, das ist nicht mehr möglich, wenn wir uns die Quellen wirklich genau angucken.
Thomas Mann, Herr Lahmer, haben Sie gesagt, ist nicht nur einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller, sondern auch ja ein politischer Aktivist und bekannt für sein politisches Engagement. Er hat sich zum Beispiel schon sehr früh, Mitte der 20er Jahre, gegen die Nazis gestellt und auch vor ihnen gewarnt, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Deutschen. Was hat ihn dabei angetrieben?
Thomas Mann ist die erstaunliche politische Figur eines Menschen, der sich wirklich noch einmal komplett neu erfunden hat, der sich sein ganzes Denken in Frage gestellt und dann einen Schwenk vollzogen hat. Er war ein glühender Befürworter des Ersten Weltkrieges, erstaunlicherweise, aber das waren ja damals viele und haben damit wirklich große Hoffnungen für ein mächtiges Deutschland verbunden. Er hat das Kaiserreich verteidigt, er hat auch schaurige Sachen verteidigt, bis hin zu Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg, die Verletzung der belgischen Neutralität und so weiter. Und von diesem Weg her sind viele in der Weimarer Republik gegen die Republik in ein Lager gekommen, das dann eigentlich ziemlich direkt ins Dritte Reich führt. Und diesen Weg ist er nicht gegangen, sondern Thomas Mann setzt das alles nochmal auf Null und hat sich quasi neu erfunden und hat das in Frage gestellt und wird zu einem Verteidiger der Republik. Und das ist wirklich ein erstaunlicher Wandel.
Mitte 40 auch damals schon, ne?
Absolut. Und da habe ich auch den größten Respekt davor, sich so nochmal neu zu hinterfragen und auch sich selber nochmal neu zu betrachten und zu fragen, ob das eigentlich richtig ist, was er da gedacht und gesagt hat, und wird dann zu einem wirklich absolut entschiedenen Verteidiger der Republik. Davon gibt es nicht so viele in dieser Zeit. Ja, und er sieht ganz früh, es kommt da so eine rechte Gruppierung auf. Er wohnt in München und bekommt das natürlich auch wirklich sehr stark mit. Ja, bevor die überhaupt irgendeine Rolle spielen, redet Thomas Mann schon vom Hakenkreuz-Unfug. Ja, also er ist da wirklich von Beginn an Gegner dieser Bewegung und sieht die Gefahren und warnt davor die gesamte Zeit über und dann sogar mit einer Entschlossenheit und einem Mut, den man bei ihm sonst ja nicht so sieht. Er ist ja eher ein vorsichtiger Mensch und so, aber er stellt sich dann hin und hält Reden und selbst wenn im Saal, und es gibt viel politische Gewalt, dann also SA-Leute vor ihm sitzen und man auch denkt, es gibt hier gleich eine Saalschlacht und mal sehen, wie das dem Redner bekommt, ja, dann warnt er trotzdem vor den Gefahren der Rechten und ist da wirklich mutig und entschieden und eindeutig. Und das ist eigentlich wirklich ja geradezu ein bisschen beglückend von heute zu sehen, dass es auch diese Gegenkräfte gab.
Ja, München war ja zu Beginn des Nationalsozialismus auch ja die Hauptstadt der Bewegung. Und wie Sie sagen, es ist wirklich mutig. Er bezeichnete Hitler unter anderem auch als kümmerlichen Geschichtsschwindler. Das war ja auch nicht ohne Risiko, was er da gemacht hat für ihn.
Absolut. Und es gab so viele politische Morde und er musste immer damit rechnen, dass er auch in den Fokus gerät und die Medien, die rechten Medien haben ihn und seine Familie auch sehr stark in den Blick genommen. Also er hat das wirklich im Wissen um diese Gefahren getan und er war wirklich eher ein ängstlicher Mensch in vielen anderen Dingen. Hier jetzt überhaupt nicht. Also da hat er wirklich, ja, das ist jetzt ein blödes Wortspiel, aber er hat da seinen Mann gestanden.
Später wurden vor allen Dingen seine Radioansprachen an die deutschen Hörer aus dem Exil in den USA bekannt, worin er auch ja den Holocaust und die Verantwortung der Deutschen immer wieder angesprochen hat. Die Ansprachen sind auch noch einmal veröffentlicht worden und sind bei den aktuellen politischen Entwicklungen weltweit ein Stück weit ja auch nochmal aktuell geworden.
Es ist unglaublich interessant, sich diese Reden anzuhören und sich dann auch, man hat ja immer so das Gefühl, konnte man überhaupt etwas wissen und so. Ganz Deutschland in dieser Bubble der rechten Propaganda von Goebbels, wo wirklich wenige Informationen neutraler Art überhaupt noch zu einem durchdrangen. Also nicht nur, wie sieht der Krieg aus, wie sieht es wirklich an der Ostfront aus, sondern auch, was geschieht hier, ja, was geschieht in den Konzentrationslagern und so weiter. Und dann kommt diese Stimme von außen über Radiowellen, die man natürlich nicht empfangen darf, aber genug Leute haben das dann noch heimlich getan.
Über die BBC.
Über die BBC, genau. Und Thomas Mann hält also diese Reden, jeder kann sie hören in Deutschland und erzählt sehr offen von Kriegsverbrechen, von den Morden an den Juden. 1941 schon erzählt er das, ja, was da passiert, und erzählt von Viehwagen mit Transporten von jüdischen Mitbürgern, die dann in Konzentrationslager gebracht werden und so weiter. Also von all diesen schaurigen Verbrechen konnte man wissen, wenn man ihn hörte. Das war sogar der BBC viel zu offen und zu offensiv. Sie haben versucht, ihn immer zu bremsen. Aus Propagandasicht wäre es vielleicht schöner gewesen, er wäre ein bisschen harmlos freundlicher gewesen in seinen Reden. Aber ihm war es wichtig, seinen Landsleuten die Wahrheit zu sagen. Das war vielleicht aus Kriegspropagandasicht, da hat man gedacht, das ist nicht richtig. Aber heute, wenn wir so drauf gucken, denken wir, ja, bitte, es ist so befreiend hier zu sehen, dass da jemand die Wahrheit spricht in einem Land, in dem sie nichts mehr gilt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man heute wirklich in unsere Zeit übernehmen kann, wie wichtig es ist, bei der Wahrheit zu bleiben.
Wie gefährlich war das für Thomas Mann, damals schon in München, aber dann auch noch im Exil? Also den Nazis war er sicher doch ein Dorn im Auge.
Er hat auch mit großem Schauer dann immer wieder gesehen, der alte Feind Theodor Lessing ist zum Beispiel ermordet worden. Der war schon im Exil und ist dann trotzdem noch verfolgt worden. Da hat Thomas Mann ein paar ziemlich abscheuliche Sätze noch in sein Tagebuch geschrieben. Aber da merkt man ja nicht nur, dass er diesem alten Feind selbst jetzt quasi das noch gönnt, sondern auch, wie sehr ihn das selbst Angst macht. Ja, denn sowas hätte ihm auch passieren können. Und der Weg nach Amerika ist auch ein Weg, noch mehr Abstand zwischen sich und diese schauerliche Welt zu gewinnen. Also insofern, er war dann natürlich irgendwie auf eine Art bedroht. Man wusste nie, wozu die Nazis fähig sind, ob sie einen nicht im Ausland auch noch irgendwelche Mörder hinterher schicken können. Und natürlich gab es das auch. Ich glaube, als er dann die BBC-Reden gehalten hat und in Kalifornien lebte, da war dann kein Gefühl der Unsicherheit mehr. Aber so ganz sicher war es quasi nie.
Wann sind Sie das erste Mal mit Thomas Mann ja und seinen Büchern in Berührung gekommen?
Ich habe eigentlich durch eine Seitentür den großen Raum der Manns betreten und mich zuerst mit Golo Mann beschäftigt, mit dem Historikersohn von Thomas Mann. Habe den im Studium kennengelernt, war unglaublich überrascht, wie unglaublich lesbar und fast wie ein Roman seine Geschichtswerke geschrieben sind und wollte dann mehr wissen, wer ist das, und bin dann eben auch drauf gekommen, dass er diesen berühmten Vater hat und diese Familie so unglaublich spannend ist. Habe aber erstmal über Golo Mann auch eine Biografie geschrieben und so. Also gewissermaßen auf diesem Wege habe ich mich dem Vater genähert, indem ich mich erstmal mit einem Sein aus der Familie beschäftigt habe, also ohne den Vater überhaupt schon so richtig im Blick zu haben. Und so, dann kam die Familie. In meinem Familienbuch ist eigentlich Katja Mann das Zentrum, die alles zusammenhält und Dreh- und Angelpunkt dieser Familie ist. Und das ist jetzt gewissermaßen der dritte Schritt, dass ich jetzt auch den großen Meister himself in den Blick genommen habe. Also ich habe ihn schon im Blick eine ganze Weile, aber bisher stand ein anderer Mittelpunkt und jetzt ist er es. Also man muss natürlich sagen, also seine Literatur ist fantastisch. Ich lese ihn von Beginn an unglaublich gerne. Also er ist für mich einer der großen Autoren deutscher Sprache. Das hilft natürlich enorm, ja, wenn man dann merkt, wie diese Biografie und diese Lebensgeschichte der Familie, wie unglaublich interessant das ist, dann lockt das alles zu ihm.
Sie haben die Familie schon ein paar Mal angesprochen und auch gesagt, ja, da gibt es ja eigentlich alles, was für einen Film sich eignen würde oder eine Serie. Ihr Buch Die Manns wird auch verfilmt. Da geht es um Reichtum, Erfolg, Ruhm, unterdrückte Liebe, jede Menge Konflikte, Neid, Drogen, Selbstmorde. Was hat Sie so fasziniert und fasziniert Sie bis heute an der Familie, bei allen Konflikten und Problemen und auch an Thomas Mann?
Sie haben jetzt ganz viele Punkte schon genannt, wo wir ja alle sagen würden, naja gut, das ist ja schon mal interessanter Stoff. Ja, da ist viel dabei. Und jetzt kommt bei den Manns noch hinzu, also wenn wir vorhin diesen berühmten Vergleich uns nehmen, die Windsors der Deutschen, dann könnte man ja sagen, ja gut, das ist ja schon eine ganze Menge. Aber jetzt kommt bei den Manns eben noch hinzu, es wird alles auch noch zu Kunst, zu Literatur. Also es ist eben dann doch anders als die Windsors. Es ist nicht eine rein repräsentative Funktion, die diese Familie hat, sondern diese Familie hat ist halt zunächst einmal eine von Literaten, die also all das, was sie erleben und fühlen und spüren und was eben auch an Konflikten in ihrem Leben und in ihrer Familie da ist, im politischen, aber auch im persönlichen, dann in Literatur verwandeln. Das geht dann so weit, dass es auch familienpolitische Dinge literarisch ausgetragen werden. Also Thomas Mann schreibt eine Geschichte, die autobiografisch fundiert ist, Unordnung und frühes Leid, und sein Sohn Klaus liest die und fühlt sich als Figur in dieser Geschichte, als Bert, sehr unfreundlich dargestellt und ist ziemlich sauer und schreibt dann, sagt er seinem Vater natürlich nicht, weil man redet über solche Sachen nicht offen, aber er sagt dann seiner Schwester, was das für ein Novellenverbrechen ist, und seine Antwort ist, er schreibt selbst eine Novelle, wo der Vater dann nicht so freundlich, also er hängt dann als Totenmaske an der Wand und so weiter. Also irgendwie, es wird alles in Literatur transformiert, und eigentlich muss man immer genau aufpassen, wo fängt eigentlich die Literatur an und wo hört das Leben auf, wo sind die Übergänge. Das ist auch unfassbar faszinierend.
Und Klaus hat im Gegensatz zu seinem Vater seine Homosexualität offen ausgelebt.
Es ist auch für mich eine enorm interessante Frage, die ich gar nicht letztlich beantworten kann, wo man sich nur nähern kann, was das eigentlich mit Thomas Mann gemacht hat. Er hat sich in dieses Leben eingerichtet, er hat seine Homosexualität so gut es geht irgendwie unter Druck weggeschoben und nicht gelebt und immer nur so ganz leise Dosierungen in seinem Werk zugelassen und dann sehr dagegen gekämpft, auch mit vielen Tabletten und so im Persönlichen. Und jetzt hat er plötzlich diesen Sohn, der mit 17 nach Berlin zieht und offen seine Homosexualität auslebt und darüber dann auch noch Romane schreibt, wo das ziemlich offen thematisiert wird. Das muss ja auch ein unglaublicher Angriff auf sein eigenes, auf Thomas Manns eigenes Lebensmodell gewesen sein. Und man merkt das auch in dieser liberalisierten Welt der 20er Jahre, wie er dann selber eigentlich immer mal wieder, also er wird ein bisschen offener, aber versucht da auch für sich irgendwie eine Rolle zu finden, weil ich meine, für ihn ist es jetzt quasi zu spät, so empfindet er das, sein Leben irgendwie nochmal ganz in Frage zu stellen.
Sie haben vorhin gesagt, eigentlich will man nicht Teil dieser Familie sein. Ist das mit der Grund, diese Konflikte und dieses Unausgesprochene, dass Sie sagen, boah, nee, lieber nicht Teil der Manns? Oder wie war die Stimmung da in dieser Familie?
Naja, diese Familie hat erstmal so viel Anteile an Leid und Unglück, dass man ja das Gefühl hat, man würde vermutlich ja auch selber davon betroffen werden, wenn man da Teil des Ganzen ist. Insofern kann man das eigentlich niemandem empfehlen. Und dann, also mit unserem therapeutischen Wortgebrauch würden wir ja sagen, haben sie auch schon Teile einer dysfunktionalen Familie, also wie die miteinander umgehen. Sich einerseits eben total unterstützen, gerade im Exil, wo sie ja wieder sehr eng zusammenrücken müssen und füreinander da sind. Und auf der anderen Seite, wie die übereinander reden und oft sich aufeinander einhacken. Ja, die arme Monika, das ist das schwarze Schaf der Familie, über die alle irgendwie böse reden. Selbst Thomas Mann schreibt seiner Mäzenin in Amerika, nur in einem Fall müsse man von einer gewissen Minderwertigkeit sprechen. Also das ist so der Ton, mit dem man dann übereinander redet und übereinander lästert und so. Das ist diese Verteilung von Gunst, von Lieblingskindern und welchen, die er nicht mag bei Thomas Mann und wie offen er das dann auch der Welt mitteilt. Ja, wer sein Liebling ist und wen er eigentlich für nicht so bedeutend hält und so. Das ist unfassbar unangenehm und ich glaube, alle Psychologen schlagen nur die Hände über den Kopf zusammen.
Da ist wieder die Kälte, die Sie auch Ihr Eispalast in Ihrer Biografie nehmen. Wenn man sich so intensiv mit einer Person und auch der Familie beschäftigt, wie nah sind Sie Thomas Mann und seinen Kindern, seiner Frau gekommen über die Jahre?
Ich fürchte, ich weiß über die mehr als über jeden anderen Menschen auf der Welt, vielleicht sogar inklusive Teilen der eigenen Familie, wenn man so Tagebücher von Leuten kennt und so weiter, ja, dann kommt man dem schon ganz schön nahe in gewisser Weise. Und auf der anderen Seite ist das wirklich geradezu notwendig, also zum einen, um Bücher darüber zu schreiben, aber auch für sich selbst, dass man da Distanz bewahrt, also dass man da nicht so ranrückt, als wäre man irgendwie, Teil. Ja, das ist nicht der FC Bayern und wir sind nicht Fans oder so, oder nehmen wir einen anderen Fußballclub oder irgendwas, wo man wirklich voller distanzloser Liebe dahinter steht oder so. Und wir brauchen Distanz dazu, sonst geht das gar nicht.
Wie schwer war es eigentlich, an diese sechs unveröffentlichten Briefe zu kommen, die da im Verlag in der Schublade des Verlegers über Jahre lagen?
Es ist überhaupt nicht schwer, an solche Sachen zu gelangen. Die Briefe liegen im Thomas-Mann-Archiv in Zürich. Die Tagebücher liegen dort, wenn man da ankommt, also jeder, der da hinfährt und ein berechtigtes Anliegen hat, also nicht sagt, ich will das jetzt in der Bildzeitung irgendwie, aber selbst das könnte man wahrscheinlich tun. Man muss halt einfach hinfahren und die Hürde Thomas Manns Handschrift überwinden. Die ist nicht klein, diese Hürde, ja?
Also eine Klaue.
Es ist eine Klaue und es ist halt die Kurrentschrift des 19. Jahrhunderts. Also es ist wirklich nicht so ganz einfach. Aber wenn man das hinbekommt, dann kann man das lesen und muss sich natürlich an die Archivregeln halten, was man dann veröffentlichen möchte und so weiter. Aber ansonsten, wir könnten da alle hin. Ich konnte da hin, jeder andere kann da hin. Man kann das frei lesen.
Also Sie sind jetzt auch Profi für Thomas Manns Handschrift.
Ja, sogar meine 21-jährige Tochter hat inzwischen, ist wahrscheinlich die einzige 21-Jährige in Deutschland, die Thomas Manns Handschrift lesen kann.
Warum?
Weil sie mir geholfen hat dabei, als ich diese Briefe hatte. Mhm. Ich konnte das nicht und musste mich da einlesen. Und es wäre jetzt noch eine längere Geschichte für sich. Wir haben noch versucht, eine KI zu schulen. Es gibt so Transkribus-KIs, die Handschriften lesen können. Die musste dann aber mit seiner Handschrift geschult werden. Und das war so langwierig und anstrengend, dass wir dann irgendwann bei Brief 43 oder so haben wir dann festgestellt, okay, jetzt können wir es selber. Jetzt brauchen wir die KI nicht mehr. Aber das war schon ein gewisser Schritt dahin. Also es ist wirklich nicht einfach zu lesen, aber wenn man es einmal raus hat, dann geht's auch. Also es ist jetzt auch kein Zauberwerk.
Und er hat einige Briefe geschrieben, ne?
Er hat sein ganzes Leben lang, also er hat Zehntausende von Briefen geschrieben.
Oh je. Wie viele haben Sie gelesen? Alle? Nee.
Naja, zum Glück liegen ja die meisten ediert und in kritischen Ausgaben vor. Das heißt, man muss die nicht mehr in der Handschrift lesen. Man kriegt dann auch immer den Kommentar schon dazu. Es sind ja auch viele Bereiche, wo man dann nicht weiß, wer ist jetzt diese Person, was ist jetzt diese Anspielung und so weiter. Das ist dann schon enorm hilfreich, dass wir diese große und auch brillante Thomas-Mann-Forschung haben, die also sich so intensiv mit ihm beschäftigt. Nur eben, weil man auf Dinge stößt, die noch nicht weiter behandelt sind, dann muss man halt sozusagen selbst ran und dann wirklich erstmal selber entziffern, was da vor einem liegt.
Was hat Ihre Tochter mit 21 angetrieben, sich da auch reinzufuchsen in die Handschrift von Thomas Mann?
Meine Bitte. Also ich hatte wirklich wenig Zeit und ich hatte natürlich den Zeitdruck, dieses Buch muss fertig werden und dann kamen plötzlich diese 9 Funde und dann habe ich sie gebeten, ob sie einfach diese Transkribus.com, ja, ob sie diese KI schulen kann. Das ist ziemlich aufwendig.
Ja, toll, dass sie das gemacht hat.
Und dann hat sie das gemacht. Sie hatte gerade Zeit, sie hatte Abitur gemacht und so hat mir da geholfen. Und dann sind wir da beide, wir mussten dann immer... Es war wirklich so, wir haben eigentlich gedacht, wir kriegen eine KI dazu, Thomas Mann zu lesen und dann irgendwann konnten wir es selber.
Kann ja auch nicht jede Abiturientin von sich sagen, die Briefe transkribiert zu haben von Thomas Mann.
Nee, wirklich nicht.
Klingt ein bisschen nach Detektivarbeit.
Das ist eine solche Arbeit immer und das macht doch den großen Reiz aus, dass man auf der Suche ist nach Dokumenten, die Welt noch nicht kennt und die uns auch etwas verraten, was wir noch nicht wissen. Das sind dann oft Archivbestände. Man fährt dann also in die entsprechenden Archive, wo man dann Briefe oder Tagebücher entdeckt und dann lesen kann. Aber oft sind es auch private Dokumente, also in Privatbeständen, dass man Leute suchen muss, wo sind die denn überhaupt geblieben? Der Freund von Golo Mann, der alte Kollege von Thomas Mann, wo sind die Briefe, die Thomas Mann ihm damals geschrieben hat, gelandet? Und wenn man die dann irgendwo findet und dann steht da noch was Aufregendes drin, das ist schon wirklich Detektivarbeit, ja.
Die Buddenbrooks, der Zauberberg, Mario und der Zauberer oder Tod in Venedig. Viele haben von den großen Erfolgen Thomas Manns gehört oder sie vielleicht auch gelesen. Sie haben schon gesagt, Sie lesen die Bücher immer noch unheimlich gerne. Warum sollte man sie heute noch lesen?
Thomas Mann ist ein Meister der Sprache. Also das, glaube ich, die deutsche Sprache ist selten in einer so präzisen Form behandelt worden. Das ist das eine, also sozusagen das technisch-stilistische. Mhm. Und dann ist das einfach unglaublich interessant und aufregend, was man da alles findet, was da auf der Oberfläche kommt, das einmal heiter als Geschichte daher und im Untergrund läuft aber etwas mit. Man spürt das irgendwie, da ist noch mehr und dann entdeckt man das und so weiter. Es ist auch in gewisser Weise ein detektivisches Lesen, dass man entdeckt, da steckt mehr in einem Text, als einem so auf den allerobersten Blick angeboten wird. Und das selbst zu entdecken und vielleicht auch anderen zu vermitteln, ist schon eine große Freude.
Sie waren eine Zeit lang auch Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte. Jetzt sind gerade seine Romane wie die Buddenbrooks oder der Zauberberg ja wirklich dicke Wälzer. Also da muss man schon ein bisschen Biss haben, um da durchzukommen. Wie schafft man es, die zu lesen?
Thomas Mann ist als Schulstoff schon eine große Herausforderung und ich kann auch nicht jetzt einfach empfehlen, dass man alles davon jetzt sofort in die Schule transportiert. Also liebe Kinder, hier ist der Zauberberg, los geht's. Das ist vielleicht ein Ansatz, wo man dann eher dafür sorgt, dass kein Mensch mehr jemals wieder Thomas Mann lesen möchte. Ja, es ist ja die Frage, wie viel Zeit hat man, wie alt sind die Schülerinnen und Schüler, mit denen man das liest und wie tauglich ist das Thema dann? Er ist wirklich anspruchsvoll. Es gibt ja auch viel Respekt und Angst oder Ablehnung auch vor diesen langen Sätzen, in denen man sich dann vielleicht verlieren kann und so weiter. Also er ist als Autor schon eine Herausforderung. Wenn wir jetzt an die Schule denken, würde ich sagen, ich würde auch nicht mit den großen Romanen einsteigen. Sondern? Er hat eine fantastische Erzählung geschrieben, die heißt Mario und der Zauberer. Und die bringt uns ganz früh, das ist 1929 schreibt er das, ich glaube 1930 wird es gedruckt und das zeigt uns den italienischen Faschismus. Also ein Blick auf den Totalitarismus. Wir sitzen da als Leser im Publikum einer Zaubervorstellung und ein ziemlich schäbiger, aber auch irgendwie faszinierender Zauberer steht da auf der Bühne und macht Dinge und wir sind fasziniert und ein bisschen abgestoßen. Und bis man dann merkt, okay, das ist im Prinzip eine große Allegorie des oder ein großes Bild des Faschismus, das uns hier begegnet, der Verführung, die das auch hat. Und das ist ziemlich schaurig und aber auch ziemlich gegenwärtig, wenn wir jetzt an unsere Zeiten mit all den Populisten auf der Welt denken, ja, diese Verführungskraft in den Blick zu nehmen. Das ist zum Beispiel unbedingt nicht nur ein großartiger Text, sondern auch unbedingt schülertauglich.
Also Mario und der Zauberer wäre so ein Einstieg, um mit Thomas Mann mal in Berührung zu bekommen. Was würden Sie sagen, welches Buch sollte man sich noch dran trauen und lesen von ihm?
Von den Romanen bin ich selbst nach wie vor fasziniert, wie unfassbar brillant die Buddenbrooks sind. Ja, das ist ein Roman. Er ist 25, als der fertig ist. Das kann man kaum glauben. Ja, wie lebendig und lustig, humorvoll, tiefgründig, philosophisch, aber dann auch immer wieder heiter ist. Also es wird nie anstrengend, diesen Roman zu lesen. Mhm. Er ist lang und manche sagen auch, hat auch Längen und so. Man muss sich ja auch einfach trauen, dann zu sagen, na gut, wenn mich das jetzt nicht so interessiert, dann blätter ich jetzt ein paar Seiten. Man kommt ja immer wieder rein. Ja, wer den Zauberberg liest, zum Beispiel, ist ein so fantastischer Roman, aber dieses ewige politische Gerede von NAFTA gegen Settembrini, da kann man dann auch mal aussteigen und sagen, gut, es reicht mir jetzt, ich habe es begriffen. Ja, hier gibt es unterschiedliche Positionen und wie die gegeneinander gehen und es gibt überhaupt keine Einigung, dann blättert man halt ein paar Seiten. Ich glaube, heute würde man sagen, Thomas Mann hätte vielleicht auch mal einen Lektor haben können, der ihm einige seiner wohlformulierten Sätze rausstreicht. Aber das muss einen ja nicht dazu bringen, dass man das nicht trotzdem für fantastisch hält und man muss da einfach einen gewissen Mut im Umgang haben und dann sind das, also das zum Beispiel, diese beiden Romane sind einfach fantastische Werke.
Ist auch schön zu hören, dass der Thomas Mann Liebhaber und Kenner sagt, man darf ruhig mal ein paar Seiten überblättern. Ich weiß, mein alter Germanistikprofessor hat uns immer, bevor er uns in die Weihnachtsferien entlassen hat, hat gesagt, lesen Sie das Weihnachtskapitel bei den Buntenbrooks nochmal. Ich glaube, das sind irgendwas über 20 Seiten. Dann kommen Sie in Weihnachtsstimmung.
Absolut. Zu Weihnachten oder wenn Sie gerade mal wieder Ärger in der Schule haben, lesen Sie das Schulkapitel in Buddenbrooks, dann sehen Sie, es gab noch viel schlimmere Zeiten. Ja, und so. Also man kann auch wirklich das passagenweise lesen. Auch das ist ein großes Vergnügen.
Also da wagen wir uns vielleicht noch mal ran oder eben ran. Haben Sie alles von Thomas Mann gelesen oder ist es gar nicht möglich?
Doch, ich glaube, ich habe wirklich alles gelesen, also alles, von dem ich weiß, dass es das gibt, habe ich gelesen und habe natürlich auch unterschiedliche Vorlieben. Also irgendwie, wenn man da durch den Josef sich durchliest und es ist so eine elendslange Karawane, die da durch die Wüste zieht, erzählerisch, dann denkt man auch manchmal, ich falle gleich vom Kamel. Ja, also das ist, es hat auch Längen, es hat auch wirklich was Anstrengendes, es hat auch manchmal was regelrecht Peinliches. Ja, das Gesang vom Kindchen ist so ein Versuch in Hexametern. Also Thomas Mann war erstens kein Lyriker und das ist wirklich richtig so ein Fremdschämen-Moment für mich. Und ich denke, oh Gott, warum musste das jetzt sein? Und dann kommt wieder sowas Heiteres, übrigens genau zur selben Zeit, die Erzählung Herr und Hund, wo wir Thomas Mann mal als Hundeexperten und als Hundeliebhaber, der ja auch sein Leben lang war, gezeigt bekommen. Und das ist auf eine Art fantastisch. Also er überrascht einen auch immer wieder.
Und die ist deutlich kürzer.
Absolut, genau, da kommt man gut durch.
Sie sind im Moment auf Lesereise mit Ihrer Biografie Thomas Mann, ein Leben und waren bereits in mehreren Städten in ganz Deutschland damit zu Gast. Was erleben Sie gerade mit Thomas Mann und wer kommt zu Ihren Lesungen? Nur Thomas Mann-Fans und Freaks oder?
Nein, das ist sehr bunt und das ist für mich unglaublich interessant. Es zeigt mir auch, es ist ja eigentlich ein sehr einsames Geschäft, wenn man ein Schriftsteller ist. Also ich sitze für so ein Buch, ich habe da jetzt bestimmt 2 Jahre dran gesessen und davon ein Jahr wirklich auch nicht mehr in die Archive oder so, sondern sitzt man an seinem Schreibtisch. Und dann kommt diese nächste Phase, da bin ich jetzt gerade drin und ich reise herum und bin dann in unterschiedlichen Städten und treffe die Menschen, erzähle, lese ein bisschen aus meinem Buch und da kommen ganz unterschiedliche Fragen, da kommen auch ganz unterschiedliche Menschen, die dann Fragen mitbringen. Das Klassikerpublikum bei Lesung ist ja normalerweise ein bisschen älter. Und dann freut man sich also immer, wenn dann auch mal Jüngere da sind. Ich habe jetzt auch mehrfach junge Menschen gesehen, die da gekommen sind, die mir auch erzählt haben, sie fangen jetzt an, Thomas Mann zu lesen, ja, so in ihren 20ern. Ja, das ist also auch schön zu sehen, dass er nicht nur älteres Publikum trifft und dort für Interesse sorgt. Ja, und die Anregungen und die Fragen kommen von allen möglichen Richtungen. Gelegentlich schüttelt auch jemand mal empört den Kopf und sagt irgendwie, das möchte er sich so nicht vorstellen. Mancher ist irgendwie auch empört, dass ich die Liebesgeschichte irgendwie kaputt gemacht habe zwischen Thomas Mann und Katja. Und ich so denke, ja, Entschuldigung, ich habe die nicht kaputt gemacht. Ich habe nur geschrieben, wie es war. Mhm. Aber es treffen manchmal unterschiedliche Vorstellungen da dann aufeinander. Aber das ist eigentlich eher selten der Fall. Also es sind oft sehr, sehr offene und interessierte Gespräche.
Und was für Fragen begegnen Ihnen da immer wieder?
Es sind schon einerseits Fragen nach dem politischen Thomas Mann, dann Fragen nach dem Werk. Was ist Ihr Lieblingswerk? Ich habe das gelesen und mag das sehr. Was halten Sie davon? Und so. Ich musste in der Schule den Tod in Venedig lesen. Was denken Sie denn dafür? Dann würde ich sofort sagen, bitte streichen alle Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt zuhören, alle Leute, die Lehrpläne für Schulen machen, streichen Sie bitte den Tod in Venedig aus dem Schulplan. Alltag heraus.
Warum?
Das ist wirklich ein Text, der taugt gar nicht. Das ist erstens dieser hohe Ton, den man immer mit Thomas Mann verbindet, also ganz viel Bildungsballast und so weiter. Ist ein toller Text, aber nicht für 16-Jährige und schon gar nicht in einem Schulkontext, wo man dann ja auch noch mit einem Lehrerin oder mit einem Lehrer zu tun hat, der einem dafür Noten geben muss. Das erzählt ja die Geschichte, wie sich ein über 50-Jähriger in einen 14-Jährigen verliebt. Also auch das ist ja schon ein Ding, das wir etwas, das wir heute ganz anders sehen würden. Also nicht die Homoerotik des Textes ist das Problem, sondern die Minderjährigkeit des einigen Beteiligten ist da das Problem. Ja, und das sorgt für garantierte Unbehaglichkeit in jedem Klassenzimmer. Und deswegen, also das ist einfach ein Text, mit dem kann man sich beschäftigen, wenn man das alles offen diskutieren kann. Das ist zum Beispiel gut für ein Uniseminar, wo man das machen kann. Aber in der Schule hat das eigentlich eher keinen guten Platz.
Und was antworten Sie auf die Frage, was Ihr Lieblingsbuch von Thomas Mann ist?
Ich bin nach wie vor ein großer Fan von Buddenbrooks, finde den ganz fantastisch, mag aber auch ihn immer wieder in der kleineren Form. Ich finde Unordnung und frühes Leid ist eine fantastische Erzählung, die ich sehr gern lese. Und also es ist eigentlich auch so, dass ich das immer nur für eine Weile sagen kann und dann ändert sich das wieder. Dann lese ich was anderes sehr gern. Es gibt eigentlich gesichert nur Texte, die ich nicht mag. Und dann zu denen kehrt man dann natürlich auch nicht so oft zurück.
Das war der Josef unter anderem, oder?
Ja, aber der Josef auch nur in Teilen. Der ist in Teilen ein fantastischer Roman. Der hat nur so unglaubliche Längen. Und Thomas Mann ist so verliebt in seine Entdeckungen, in seine Formulierungskunst, dass man da wirklich gar nicht mehr aus der Wüste rausfindet. Und das ist wirklich ein, also da bin ich dann raus. Manchmal hat er aber auch was Angestrengtes. Also bei Dr. Faust geht es mir zum Beispiel so. Ja, da sind auch großartige Passagen drin. Also die Teufelsszene. Die imaginierte vielleicht, wie die Hauptfigur mit dem Teufel redet. Das ist große Literatur, fantastisch. Hat Daniel Kehlmann übrigens gerade eine wundervolle, in seinem aktuellen Roman Lichtspiel, eine wundervolle Anspielung darauf gemacht. Da trifft die Hauptfigur, der Regisseur Pabst, den Teufel dieser Zeit, nämlich Goebbels. Und man merkt, dass das alles vor der Folie von Thomas Manns Dr. Faustus und seinem Teufelsgespräch stattfindet. Also das ist ganz, ganz toll. Und trotzdem ist der Dr. Faustus in vielen Stellen ein sehr anstrengender Roman.
Sie waren mit Ihrer Biografie auch in Saarbrücken zu Besuch, zu einer Lesung. Kommt eigentlich das Saarland oder ein Saarländer in Thomas Manns Büchern vor?
Das haben wir diskutiert. Wir haben nämlich wirklich darüber nachgedacht, wie kommt eigentlich das Saarland vor im Leben oder vielleicht auch in der Literatur von Thomas Mann. Aber wir haben nichts gefunden. Ich glaube, ob der Krull hier mal durchgereist ist oder so, haben wir überlegt. Aber es gibt wirklich keine, ist uns nichts Prominentes eingefallen. Also wenn irgendwer eine Idee hat, ich wäre wirklich interessiert, davon zu hören.
Ja, das wäre dann auch noch eine Frage, die zu klären wäre und uns im Saarland natürlich besonders interessieren würde. Aber auch sonst wird weiter an und über Thomas Mann geforscht. Was für Fragen sind 150 Jahre nach seinem Geburtstag und auch 70 Jahre nach seinem Tod noch ungeklärt?
Wir können uns man kann natürlich sagen, irgendwie irgendwas ist durcherforscht, das ist aber eine seltsame Haltung zur Wissenschaft, denn es gibt keinen Endpunkt bei dem, sondern was wir da immer wieder neu sehen, sind ja die Fragen, die wir da reintragen. Das heißt also auch etwas, was uns beschäftigt. Und wenn wir jetzt auf das Thema sexuelle Identität schauen und was das dann wiederum literarisch ausgelöst hat, da stehen wir doch an einem Punkt, da ist, glaube ich, noch sehr viel sehr offen. Und das wiederum hängt ja damit zusammen, dass wir auch mit diesen Fragen uns umtun und beschäftigen und fragen, was ist das eigentlich? Ja, was ist eigentlich so eine Identität? Wie gehen wir damit um? Wie tolerant sind wir da? Oder sagen wir, nein, es gibt Mann und Frau und was anderes gibt es nicht und so. Es gibt ja so Radikalpositionen und zwischen denen bewegt man sich ja so hin und her. Wir spüren auch gerade so einen Weg wieder zurück. Ja, so ein Gegenangriff gegen alle Toleranz, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und da ist so ein Blick zum Beispiel auf jemanden wie Thomas Mann, der damit viel früher zu tun hatte und das dann alles auch noch in sein Werk transportiert hat, unglaublich interessant. Und da würde ich zum Beispiel, ja, er hat dieses große Buch von Richard von Krafft-Ebing gelesen und verarbeitet. Das zum Beispiel hat noch nie jemand wirklich untersucht, was das bei ihm in der Folge ausgelöst hat. Da würde ich sofort einen Doktoranden ansetzen oder eine Doktorandin, wenn sie Lust hätte.
Ein Buch, wo es um die Sexualität bzw. auch die Homosexualität geht.
In den Vorstellungen der damaligen Zeit und die waren kurz gefasst so degenerative Hirnerkrankungen.
Was für ein Leben würde Thomas Mann heute führen und was für Bücher wird er heute auch schreiben? Was denken Sie?
Ja, es ist eine unglaublich schwierige Frage. Wie würde Thomas Mann heute sein? Wie würde er heute leben? Wir würden, also bei aller Vorsicht bei so etwas, man kann das eigentlich nicht wirklich jemanden aus seiner Zeit so rausreißen und in eine andere Zeit versetzen und dann triftig sagen, was das dann macht. Aber wenn wir uns das Gedankenspiel jetzt einmal kurz einlassen, ich denke, er würde heute mit diesem liberalen Umfeld als homosexueller Mann leben, so würde ich mir das vorstellen. Das hieße aber auch, dass die Frage im Raum steht, was ist dann mit dem Glutkern seiner Kunst, seiner Literatur? Wäre er dann überhaupt noch ein Schriftsteller? Oder würde er einfach ein glückliches Leben als Kaufmann führen oder als Bankdirektor oder so etwas? Das wissen wir nicht so genau. Ich glaube aber schon, also ich in meiner Vorstellung wäre er trotzdem ein Literat, weil er ja trotzdem irgendwie vielleicht darauf gekommen wäre, was für ein unglaubliches Talent er daran hat, etwas schriftlich zu fixieren. Und vielleicht wären seine Themen halt andere.
Was für ein Thema von Thomas Mann und seiner Familie nehmen Sie sich als nächstes vor?
Ich habe eigentlich gedacht, das habe ich aber beim letzten Buch schon gedacht, jetzt ist mal genug mit den Manns, aber das ist wirklich wie ein Labyrinth, aus dem man nicht mehr herausfindet. Und es ist ja auch alles so fantastisch interessant. Ich werde jetzt oft gefragt, was hat das eigentlich mit seiner Frau gemacht? Was ist das alles für Katja? Ich glaube, die Frage haben wir noch nicht wirklich beantwortet. Und vielleicht suche ich mal da nach einer Antwort.
Da lassen wir uns überraschen und freuen uns drauf, auch auf die Verfilmung Ihrer Manns. Vielen Dank, dass Sie uns ja heute einen anderen Blick auf Thomas Mann und sein wahres Leben erlaubt haben. Danke für das Gespräch, Herr Lahmer.
Vielen Dank Ihnen.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.